Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Auftritten in mehreren Städten haben die Spitzenkandidaten der Parteien heute ihren Bundestagswahlkampf abgeschlossen. Besorgt über die Stimmung in Ostdeutschland äußerte sich der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung Krüger in der Berliner Zeitung. Nach seiner Einschätzung haben viele Menschen aus der DDR den tiefen Bruch 1989-90 und in den Folgejahren bis heute nicht verkraftet. Umfragen zufolge sind viele Stimmberechtigte noch unentschieden.
In Berlin gehen die Vorbereitungen für den Marathon zu Ende. In der Republik ein Wahlkampf, der ebenfalls Langstreckencharakter hatte, seit im Januar die SPD Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen hatte. Nach anfänglicher Euphorie von nachhaltig bescheidenen Umfragewerten ernüchtert, trat der heute in Aachen auf. Angela Merkel dürfte, glaubt man den Wahlforschern, Kanzlerin bleiben. Sie zeigte sich heute im heimischen Wahlkreis bei einer Werbeaktion der Uni für Wiederbelebung. Fraglich, ob das Wahlergebnis auch die Wiederbelebung einer schwarz-gelben Koalition hergibt. FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls setzt auf den Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag. Eine schwarz-gelb-grüne Koalition, Jamaika genannt, ist nicht ausgeschlossen. Während Cem Özdemir und seine Partei offen sind für eine Regierungsbeteiligung, rechnen die Linke und ihr Spitzenkandidat Dietmar Bartsch mit weiteren Oppositionsjahren. Die Spitzen der AfD heute nicht bei öffentlichen Auftritten. Die Rechtspopulisten könnten drittstärkste Kraft werden. Einer der Gründe für das große Interesse von Journalisten aus dem Ausland. Wir Franzosen sind sehr beunruhigt wegen der Rechtspopulisten, die wir zwar auch haben, bei Deutschland aber besonders wegen seiner Geschichte. Die Wahlbeteiligung lag vor 4 Jahren bei 71,5%. Sie könnte diesmal höher ausfallen.
Zum einen sieht man ja an den Briefwählern, dass das Interesse hoch ist. Aber wir haben eben auch ein breiteres politisches Angebot. FDP und AfD, zwei zusätzliche Parteien mit Chancen.
Rund ein Fünftel der Wähler gelten laut Infratest DIMAP als Spätentscheider. Deren Abstimmverhalten eines der großen Themen für die Wahlforscher, die sich im ARD-Wahlstudio auf morgen vorbereiten.
Aus unserem ARD-Wahlstudio in Berlin jetzt live Tina Hassel.
Ja, auch über das offizielle Wahlkampfende hinaus haben die Spitzenkandidaten heute noch einmal alles gegeben, um ihre Basis zu mobilisieren. Vor allem für die Regierungsparteien ist dies entscheidend, denn in einer großen Koalition verlieren beide Partner und erstarken die Ränder, also die Protestparteien. Die Union muss unbedingt den Eindruck verhindern, das Rennen sei bereits gelaufen, nur weil die nächste Kanzlerin wohl wieder die alte sein könnte. Neueste Zahlen von Infratest DIMAP besagen, gut 84% der Deutschen sind mit der wirtschaftlichen Lage zufrieden und dennoch herrsche erhebliche Verunsicherung. Dabei geht es, wie in anderen europäischen Ländern auch, um die Angst vor kultureller Überfremdung und vor zu viel Veränderung. Von dieser Stimmung dürfte die AfD profitieren. Morgen wissen wir, ob die Wähler mit Blick auf die vielen internationalen Krisen eher auf Kontinuität setzen oder ob Protestparteien die eigentlichen Gewinner dieser Wahl sein könnten. Es wird also spannend und wir berichten ab 17.15 Uhr hier aus unserem ARD-Wahlstudio. Und jetzt erstmal zurück zu Thorsten Schröder.
61,5 Millionen Menschen sind morgen aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Parlaments zu entscheiden. Unter ihnen sind etwa 3 Millionen Erstwähler. Jeder Stimmberechtigte kann 2 Kreuze auf dem Wahlzettel machen. Was es mit Erststimme, Zweitstimme, Landesliste und Direktmandat auf sich hat, dazu hier ein Überblick.
Bleibt sie oder kommt er? Darüber entscheiden die Wähler am Sonntag nur indirekt, denn mit ihren 2 Kreuzen auf dem Wahlzettel wählen sie die Abgeordneten des Bundestages und die wählen dann die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Warum 2 Stimmen? Mit der Erststimme bestimmt man den Direktkandidaten des eigenen Stimmbezirks, der einen im Bundestag vertreten soll. Gewählt ist, wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt. Insgesamt ziehen so 299 Abgeordnete aus den Regionen direkt in den Bundestag. Mit der Zweitstimme votiert man für die Landesliste einer Partei. Je mehr Stimmen eine Partei hier erhält, desto mehr Kandidaten von der Liste ziehen in den Bundestag ein. Die Zweitstimme ist also ausschlaggebend für das Kräfteverhältnis der Parteien im Parlament. Was gilt es noch zu beachten? Bei der Erst- und Zweitstimme kann man sich jeweils für eine andere Partei entscheiden. Möglich ist es auch, nur ein Kreuz zu machen und auf die zweite Stimme zu verzichten. Ungültig wählt hingegen, wer mehr als ein Kreuz pro Spalte setzt oder Kommentare schreibt. Verboten sind Selfies in der Wahlkabine.
Mit Fakten, Reaktionen und Hintergründen werden wir in unserer Tagesschau-App den Wahltag und den Ausgang der Wahl begleiten. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit den USA hat der Iran nach eigenen Angaben eine neue Mittelstreckenrakete getestet. Das Staatsfernsehen meldete, der Versuch sei erfolgreich verlaufen. Ein Luftwaffengeneral sagte, das Geschoss habe eine Reichweite von 2000 Kilometern und könne mehrere Sprengköpfe tragen. Nach der Drohung von US-Präsident Trump vor den Vereinten Nationen, den Atomdeal aufzukündigen, hatte der Iran erklärt, er wolle sein Raketenprogramm ausbauen.
Machtdemonstration in der Islamischen Republik. Die jährlich stattfindende Militärparade nur wenige Stunden, nachdem der iranische Präsident aus New York zurückkehrt. Für Rouhani die Chance, auf die Anschuldigungen des US-Präsidenten vor passender Kulisse zu reagieren. Ob Sie wollen oder nicht, wir werden unsere Verteidigungs- und Militärfähigkeiten verstärken, so viel wie nötig. Verbale Machtdemonstration unterstützt durch neuestes militärisches Gerät. Die schon lange angekündigte Mittelstreckenrakete vom Typ Khorramshahr wurde zum ersten Mal präsentiert. Ein neuer Raketentyp, der zum Beispiel auch Israel treffen könnte. Auf der Parade nur eine Attrappe. Heute Morgen zeigte das iranische Staatsfernsehen dann Bilder eines Tests mit der neuen Rakete. Ob dieser Test tatsächlich aktuell stattgefunden hat, ist unklar. Die Rakete soll eine Reichweite von 2000 Kilometern haben. Ausgestattet sei sie mit mehreren Sprengköpfen, um unterschiedliche Ziele zur gleichen Zeit angreifen zu können, heißt es. Präsident Rouhani hat immer wieder betont, sein politischer Kurs sei der des Dialogs und der Besänftigung. Jetzt verschärft er seinen Ton. Wohl allein auch schon deshalb, weil die Hardliner im Land, Kritiker seiner Politik, nur darauf warten, die Macht in Teheran wieder zu übernehmen. Nicht wenige befürchten, dass der Iran auf Präsident Trump dann nicht mehr nur mit Worten reagieren wird.
In Paris sind erneut Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform von Frankreichs Präsident Macron auf die Straße gegangen. Der Linkspolitiker Mélenchon hatte zu den Protesten aufgerufen. Er bezeichnete die heute in Kraft getretene Reform zur Liberalisierung des Arbeitsmarkts als Sozialstaatsstreich. Die Demonstranten rief er dazu auf, den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten. Die Lockerung des Arbeitsrechts ist Macrons erste große Reform. In Puerto Rico kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen von Hurricane Maria. Nun droht ein Staudamm zu brechen. Mehrere tausend Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Situation auf der Karibikinsel sei extrem gefährlich, so die Behörden. Der künstlich aufgestaute Guajataca-See liegt im Nordwesten. Der Riss an dem fast 100 Jahre alten Damm wurde gestern entdeckt. In der gefährdeten Region leben etwa 70.000 Menschen.
In Puerto Ricos Hauptstadt San Juan, wie überall auf der Insel, gibt es noch immer keinen Strom und nur selten funktioniert das Telefon. Vor Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Das Benzin wird knapp. Dasselbe gilt für Trinkwasser. Laut den Behörden hat derzeit etwa nur ein Viertel der 3,4 Millionen Einwohner Puerto Ricos Zugang zu sauberem Wasser.
Die Menschen in Mexiko kommen nicht zur Ruhe. Mitten in den Rettungsarbeiten nach dem schweren Beben vom Dienstag haben neue Erdstöße der Stärke 6,1 das Land erschüttert. Das Zentrum lag im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Dort stürzten eine Brücke und mehrere Häuser ein. Auch im etwa 700 Kilometer entfernten Mexiko-Stadt wurde Alarm ausgelöst.
Im Schlafanzug sind die Menschen am Morgen kurz vor 8 auf die Straße gerannt, aufgeschreckt durch Sirenen. Krankenhäuser werden evakuiert, Rettungsarbeiten unterbrochen. Es war nicht so stark, aber ich habe mich sehr erschrocken. Ich bin traumatisiert. Ich habe einfach an meine Töchter gedacht und sofort zu Hause angerufen, um zu wissen, was los ist, aber es geht ihnen gut. Ich persönlich habe einfach Angst, dass die Gebäude einstürzen. Im Bundesstaat Oaxaca sollen bereits beschädigte Bauten eingestürzt sein. Hier war das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 6,1. Genau in der Region, die schon vom ersten Erdbeben betroffen war. Vor 2 Wochen kamen dort mehr als 90 Menschen ums Leben. Einstürzende Häuser sind ein großes Sicherheitsrisiko, auch in Mexiko-Stadt. Eine deutsche Hilfsorganisation hat hier die Arbeit aufgenommen. Das Expertenteam prüft ehrenamtlich Statik, Risse und Absenkungen, wie hier in einem Kindergarten.
Ja, grundsätzlich können wir natürlich die Gebäude dementsprechend beurteilen, ob die noch weiter nutzbar sind oder eben ob Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und das machen wir dann beratend für die Mexikaner. Also wir stellen jetzt keine Gutachten oder so aus.
1500 Häuser sollen allein in der Hauptstadt beschädigt sein. Die Helfer aus Deutschland wollen ihre Kontrollen auch an einsturzgefährdeten Gebäuden im Umland fortsetzen.
Die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut ist wieder zurück in Deutschland. Zwei Frachtflugzeuge brachten die Boeing 737 in Einzelteile zerlegt nach Friedrichshafen am Bodensee. Die Maschine hatte zuvor jahrelang flugunfähig in Brasilien gestanden. Nun soll die Landshut zusammengesetzt und ausgestellt werden.
Mit Frachtmaschinen kommt ein gewichtiges Stück deutscher Geschichte in Einzelteile nach Friedrichshafen. Ein bewegender Moment, vor allem für Crewmitglieder und Passagiere des vor 40 Jahren entführten Flugzeugs.
Absolute Freude. Das war mein Projekt, das mit herzubringen. Und wir haben es geschafft. Das ist doch wundervoll.
In Friedrichshafen soll die Landshut im privaten Dornier-Museum an den deutschen Herbst erinnern. Oktober 1977, Terroristen kapern die Landshut, wollen inhaftierte RAF-Mitglieder freipressen.
Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern.
Die Bundesregierung ging nicht auf die Forderung der Terroristen ein. Die töten den Piloten. Die weiteren Geiseln werden in Mogadischu von der GSG 9 befreit. Zuletzt war die Landshut in Brasilien im Einsatz, drohte dort nach ihrer Stilllegung zu verfallen. Ihre Restaurierung und eine Ausstellungshalle in Friedrichshafen kosten rund 10 Millionen Euro. Die kommen von der Bundesregierung.
Am Ende ist das Symbol für eine wehrhafte deutsche Demokratie gewesen. Das erste Mal, dass die Demokratie sich verteidigen musste. Und wir finden es vernünftig, die Landshut zurück nach Deutschland zu holen.
Für die laufenden Ausstellungskosten aber will der Bund nicht aufkommen. Hier wirbt das Dornier-Museum noch um Unterstützung.
Die TSG 1899 Hoffenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Kraichgauer besiegten am 6. Spieltag Schalke 04 mit 2:0 und übernahmen damit vorübergehend die Tabellenführung.
Julian Nagelsmann hinten hat das Duell der beiden jüngsten Bundesliga-Trainer gegen Domenico Tedesco mit 2:0 für sich entschieden. Nagelsmanns Hoffenheimer in Blau begannen stark. Erste Gelegenheit nach 10 Minuten. Fährmann mit toller Parade gegen Nordfeind. 3 Minuten später aber kann der Schalker Torhüter den Rückstand nicht mehr verhindern. Als 3 Schalker Zuber stören, aber Dennis Geiger völlig freilassen. Die Hoffenheimer Führung durch das erste Bundesligator des 19-jährigen Geiger. Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel Schalke deutlich verbessert und gleich nach Vorarbeit von Meier die Riesengelegenheit für Konopeljanka zum Ausgleich. Hier rettet für Hoffenheim die Latte. Danach vergaben die Gäste bis in die Schlussphase eine Reihe weiterer guter Gelegenheiten. Die letzte der eingewechselte Guido Burgstaller nach Freistoß von Konopeljanka. Erst in der Nachspielzeit konnte Hoffenheim das Spiel entscheiden, als Fährmann gegen Rupp den Ball verfehlt. Lukas Rupp vollendet zum schmeichelhaften 2:0 Endstand für Hoffenheim gegen keineswegs enttäuschende Schalker.
Endlich wieder ein Tor. Leipzigs Trainer Ralf Hasenhüttl jubelte in der 28. Minute. Gegen defensive Frankfurter bereitete Sabitzer die Leipziger Führung vor. Über Werner kam der Ball zu Augustin, der Franzose, mit seinem 2. Saisontor. Radetzky konnte das erste Frankfurter Gegentor in der Fremde nicht mehr verhindern. In der 67. Minute drehte sich Timo Werner im Strafraum am schnellsten. Der deutsche Nationalstürmer extrem explosiv, schon mit seinem 5. Saisontor. Die Frankfurter Eintracht blieb hartnäckig. Der eingewechselte Ex-Leipziger Ante Rebic traf in der 77. Minute zum 1:2. Doch die erste Frankfurter Auswärtsniederlage konnte auch er nicht verhindern. Für Leipzig geht es schon am Dienstag weiter in der Champions League bei Besiktas Istanbul.
Hier die weiteren Ergebnisse. Mainz-Berlin 1:0, Stuttgart-Augsburg 0:0, Bremen-Freiburg 0:0. Im Spiel Dortmund gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 6:1. Bereits gestern trennten sich München und Wolfsburg 2:2. Morgen empfängt dann noch Hannover Köln und Leverkusen trifft auf Hamburg. Die Tabelle. Hoffenheim an der Spitze vor Dortmund, München und Augsburg. Hannover auf Rang 5, dann Leipzig und Schalke. Berlin ist 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Frankfurt, dahinter Stuttgart, Wolfsburg und Mainz. In der Abstiegszone Freiburg, Bremen und Schlusslicht Köln. Die Lottozahlen. 10, 15, 19, 23, 38, 44, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 24. September.
Das Tief über Polen sorgt dafür, dass sich eine geschlossene Wolkendecke über den Osten und Norden ausbreitet. Daraus regnet es in der Nacht gebietsweise. Vom Schwarzwald bis zu den Alpen gibt es Schauer. Sobald sich der Nebel gelichtet hat, ist es morgen am Tag im Westen und Süden freundlich. Später einzelne Schauer und Gewitter, sonst ist es wolkig und es regnet örtlich. Im Nordosten ist es am Nachmittag freundlicher. In der Nacht 14 bis 5 Grad, am Tag 10 Grad im Erzgebirge, 22 am Oberrhein. Am Montag im Südwesten und Süden längere sonnige Momente, sonst muss gebietsweise mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am Dienstag und am Mittwoch in einigen Regionen Nebel, insgesamt viele Wolken, regional ist es freundlich, später ein paar Schauer und einzelne Gewitter.
Um 23.15 Uhr begrüßt Sie Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Deutschland vor der Wahl. Welche Themen werden entscheidend sein? Und rotzig wie immer. Oasis-Sänger Liam Gallagher jetzt solo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.